kostenlos oder gratis, das klingt ja erstmal nach einem Versprechen, dem viele von uns kaum widerstehen können. Ob Musikstreaming, Navigation, Kochrezepte oder soziale Netzwerke, im digitalen Raum scheint die Null zur Leitwährung geworden zu sein. In den beiden vergangenen Episoden habe ich mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck und dem Kreativdirektor Alf Frommer darüber gesprochen, wie stark Algorithmen heute mitbestimmen, was wir sehen, wann wir es sehen und zunehmend auch, wie Angebote auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns zugeschnitten werden. Diese Hyperpersonalisierung hat jedoch ihren Preis. Auch wenn er nicht direkt in Euro auf der Rechnung steht, wenn es überhaupt eine gibt. Das wissen wir auch. Wir zahlen mit Aufmerksamkeit, mit Daten, mit Gewohnheiten und manchmal damit, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, was Dinge eigentlich wert sind. Auch dieser Podcast hier zum Beispiel ist kostenlos. Ich bin Christian Bollert und ich schätze eure Aufmerksamkeit und euer Interesse.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Schon vor gut 20 Jahren hat eine Studie von Verhaltensökonomen gezeigt, wie stark uns das Wort gratis beeinflusst. Dafür haben die Forscherinnen und Forscher eine teure und eine billige Praline angeboten. Wenn beide etwas kosten, greifen etwa 40% der Leute zur teureren Praline. Aber wenn die günstigere umsonst ist, dann dreht sich das Bild. 90% nehmen dann die Gratis-Variante. Das Versprechen auf ein Geschenk schlägt also fast jede andere Überlegung. Doch warum reagieren Menschen so extrem auf das Wort gratis oder kostenlos? Und ist das der Grund, warum vor allem im Internet sogenannte Freemium-Modelle psychologisch so gut funktionieren? Das sind zwei Fragen an Karin Gedenk, denn sie ist eine ausgewiesene Expertin für genau diese Themen. Karin Gedenk ist nämlich Professorin für Marketing und Pricing an der Universität Hamburg und forscht seit Jahrzehnten zu Preisgestaltung und Werbung. Sie untersucht die Auswirkungen dieser Marketinginstrumente anhand von Marktdaten und experimentellen Umfragen empirisch. Und ich freue mich, mit ihr persönlich über diese Aspekte sprechen zu dürfen und sage herzlich willkommen und hallo im Brand 1 Podcast, Frau Gedenk.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
Sie sagen, Null ist ein Preis mit eigenen Spielregeln. Warum?
Null ist tatsächlich ein ganz besonderer Preis. Und Sie haben ja eben schon auch von einer Studie gesprochen, die genau das zeigt. Was die Forscher an dieser Studie weiterhin zeigen, ist, dass Emotionen da eine große Rolle spielen. Bei Preisen gehen Konsumenten ja nicht immer nur ganz rational heran und überlegen, welchen Nutzen stiftet mir ein Produkt und was muss ich dafür bezahlen, sondern es geht auch um Emotionen. Und wenn wir etwas gratis bekommen, dann löst das positive Emotionen aus.
Was sind denn das für positive Emotionen?
Ich freue mich, dass ich was geschenkt bekomme.
Und warum beeinflusst das dann unser Verhalten? Reicht diese Freude schon?
Die Freude reicht, denn Preise werden zum einen eben so verarbeitet, dass ich überlege, wie sehr schmerzt es mich, das Geld loszuwerden. Aber ich freue mich auch, wenn ich ein gutes Geschäft mache. Und wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann ist das ganz eindeutig eine tolle Sache, über die ich mich freue. Die Freude ist noch besonders groß, wenn so ein toller Preis überraschend kommt. Da spricht man von einer freudigen Überraschung. Aber auch ohne das ist es einfach eine schöne Sache. Wer kriegt nicht gerne Geschenke?
Das stimmt, ja. Aber würden Sie so weit gehen und sagen, dass die Menschen in dem Moment, wenn sie Geschenke bekommen und vielleicht sogar überraschend aus ihrer Perspektive Geschenke bekommen, dann andere Entscheidungskriterien fast komplett ausblenden?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir wissen ja schon lange, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt, auf denen Menschen Entscheidungen treffen. Es gibt die Route, auf der wir nachdenken und abwägen und Kriterien beurteilen. Und es gibt die schnelle emotionale Route, wo wir nicht viel denken, sondern wo wir mehr emotional eben entscheiden. Und da wir am Tag zigtausende von Entscheidungen treffen, müssen wir die meisten von ihnen auf der emotionalen Route treffen. Und wenn ich mich freue über ein Gratisgeschenk, dann steigert das nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht so sehr Argumente abwäge, sondern einfach auf Basis dieser Emotionen schnell entscheide.
Und das gilt dann zum Beispiel, wenn ich abends nach Feierabend noch im Supermarkt unterwegs bin und mich für den Joghurt entscheiden muss.
Das gilt auch da. Wenn es da ein Angebot gibt, gratis testen, dann kann das auch sicherlich eine Kaufentscheidung beeinflussen.
Mir persönlich sind tatsächlich so vor gut 20 Jahren im Auslandsjahr in Manchester das erste Mal so Angebote untergekommen nach dem Motto zwei kaufen, eins geschenkt. Gefühlt waren die Briten aus meiner Perspektive jetzt ganz persönlich und völlig unwissenschaftlich, aber so ein bisschen weiter als die Deutschen. Mittlerweile sehe ich das hier auch ständig, eigentlich schon seit ein paar Jahren. Merkwürdigerweise, und das sagen sie auch, wirkt sowas wie zwei kaufen, eins geschenkt deutlich besser als beispielsweise 33% Rabatt.
Tatsächlich gibt es diese Dinge in Deutschland ein bisschen weniger. Das hat historische Gründe, weil wir bis 2001 das sogenannte Rabattgesetz hatten. Und Paragraph 1 Rabattgesetz sagte, Rabatte sind verboten. Und der Rest des Gesetzes hat dann Ausnahmen aufgeführt. Und solche Angebote wie 2+1 geschenkt waren bis 2001 verboten. Nun werden Sie sagen, das ist ja schon 25 Jahre her, aber es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das dann auch hier etabliert. Inzwischen sind diese Angebote ja völlig legal. Und wir haben mal in einer Studie getestet, wie man solche, wir nennen das Multi-Item-Promotions. Der Kunde muss mehrere Einheiten eines Produkts kaufen, um einen günstigeren Preis zu bekommen. Wir haben untersucht, wie man solche Multi-Item-Promotions am besten kommuniziert. Und da war das klare Ergebnis, die beste Variante ist zwei kaufen und eins geschenkt. Also viel besser als drei zum Preis von X oder drei sparen sie ein Drittel. Und das liegt sicherlich ganz stark damit, dass man was geschenkt bekommt, was wiederum diese positiven Emotionen auslöst.
Da sind wir nämlich wieder, weil jetzt mal auf einer reinen Sach- oder rationalen Ebene ist es ja identisch, ne? Aber offensichtlich gibt es einen klaren Trend in diese eine Richtung, in Richtung Emotion, da kriege ich was geschenkt.
Ja, völlig recht. Ökonomisch ist das genau der gleiche Deal. Wir nennen das Framing. Und bei Preisen ist es wie bei Bildern. Der Preis an sich ist das Bild. Aber Bilder leben ja davon, dass man einen schönen Bilderrahmen darum macht. Und so ist es auch bei Preisen. Da ist der Bilderrahmen die Kommunikation. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, es kommt auch darauf an, was man auf die Schilder schreibt. Und das ist so ein schöner Hebel für Manager, weil ich einfach unterschiedliche Botschaften auf Schilder schreibe, das kostet mich nicht einen Cent mehr, aber durch die Art, wie ich das Preisangebot frame, kann ich dann auf einmal sehr viel mehr Effekt erzielen.
Ja, und so ein ganz klassisches Beispiel aus dem Alltag ist ja, glaube ich, auch der Bäcker oder so, die einem irgendwie sagen, hier, kauf 4 Brötchen, kriegst du da noch ein 5. geschenkt oder so. Also da ist es ja auch total etabliert, würde ich sagen.
Ja, auch da gibt's. Mein Weinhändler macht, kaufen Sie 3 Flaschen Wein, bekommen Sie 3 dazu geschenkt. Sie sehen es an vielen Stellen.
Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal digitale Dienste, die haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen, wie Google Maps, Spotify, YouTube, Chefkoch oder auch ganz klassische Sachen wie GMX oder so anschauen, dann boomt ja auch dort beim Preis schon immer die Null. Also fast alle diese Angebote im Internet haben eine kostenfreie Version, die ich erstmal quasi geschenkt bekomme. Ist das auch was, was unser Offline-Verhalten beim Bäcker oder beim Weinhändler, wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch beeinflusst? Oder sind das zwei ganz unterschiedliche Prozesse?
Online ist hier sicherlich anders, weil das ganze E-Commerce ja so gestartet ist, dass viele Angebote online einfach gratis waren. Und das haben die Kunden so gelernt. Und es ist schwierig für Unternehmen dann durchzusetzen, dass man jetzt für bestimmte Dinge bezahlen soll. Offline ist schon anders, weil wir es da gewohnt sind, dass es Preise über Null gibt für alle Produkte. Natürlich ist auch ein ganz wichtiger Unterschied, dass viele Produkte digital grenzkostennahe Null haben. Und dann ist es auch einfacher, mal was für Preis von Null anzubieten. Das Brötchen, ne, muss jedes Mal gebacken werden. Da braucht man Zutaten, da braucht man Zeit vom Bäcker, von der Bäckerin. Das ist natürlich schwieriger, die dauerhaft zu verschenken.
Die Professorin für Marketing und Pricing, Karin Gedenk, beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch darüber, womit wir alle zahlen, wenn ein Angebot vermeintlich kostenlos ist und welche Rolle auch unsere Daten im Marketing und auch in der Werbung spielen. Frau Gedenk, es ist ja fast schon eine Plattitüde, dass wir mit unseren Daten zahlen im Internet. Und in der Dezemberausgabe der Brand 1 hat es Christoph Koch, wie ich persönlich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Unsere Daten werden nicht, wie gerne mal so landläufig behauptet, verkauft. Unsere Daten dienen eher dem Verkauf individualisierter Werbung. Also da geht es um ein bisschen was anderes.
Genau, jetzt sprechen Sie den Fall von Plattformen an. Plattformen haben ja immer mehrere Kundengruppen. Wenn ich an eine Zeitschrift denke, die verkauft Zeitschriften an Leser, die verkauft aber auch Werbeplatz an Werbetreibende. Und da muss ich natürlich auf diesen verschiedenen Marktseiten überlegen, wie setze ich da die Preise.
Und welche Überlegungen spielen da eine Rolle?
Ich muss überlegen, wie preissensibel sind die Kunden auf den beiden Marktseiten? Also wie ist die Zahlungsbereitschaft von Lesern für Content und wie ist die Zahlungsbereitschaft von Werbetreibenden für Werbeplatz? Ich muss mir auch angucken, wie sind die sogenannten Netzwerkeffekte? Denn ob ich kaufe, hängt ja nicht nur vom Preis ab, sondern hängt vielleicht auch davon ab, wie viel Werbung da drin ist. Und wenn Leser von zu viel Werbung sehr gestört werden, dann darf ich nicht zu viel Werbeplatz verkaufen und so weiter.
Stichwort Werbung. Wir haben ja hier in den letzten beiden Episoden auch sehr viel über algorithmische Personalisierung und vor allen Dingen algorithmische Personalisierung auch von Werbung gesprochen. Und da ist ja das Versprechen, dass Werbung dadurch noch individueller und wirksamer wird, effektiver auch. Braucht es beispielsweise dafür dann auch so Gratismodelle, wie wir sie ja eben auch bei neuen Sachen wie KI-Dingen, also bei Gemini, Le Char oder ChatGPT sehen? Also dass auch die alle erstmal mit einer kostenlosen Version verfügbar sind.
Also es gibt zwei Gründe, warum solche Plattformen kostenlose Angebote machen. Der eine Grund kann sein, das, was ich eben angesprochen habe, wenn ich verschiedene Kundengruppen habe, dass ich einer Kundengruppe ein kostenloses Angebot mache, damit ich mehr Geld auf der anderen Marktseite verdiene. Es gibt aber auch die Überlegung des sogenannten Freemiums-Modells, dass ich eine kostenlose Variante habe, also eine Free-Variante, bei der Kunden das Produkt erstmal ausprobieren können, ohne zu bezahlen. Und dann ist die Hoffnung, dass nach diesem hoffentlich positiv erlebten Ausprobieren die Kunden dann später die Premium-Version kaufen und dafür Geld bezahlen.
Das heißt, da gibt es so ein, oder die Hoffnung ist, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt, der mich dann irgendwie dazu treibt, dann auch die Premium-Version zu kaufen?
Genau, da gibt es einen Gewöhnungseffekt, da gibt es den Effekt, dass ich erstmal risikofrei Erfahrungen sammeln kann und wenn ich dann von dem Produkt überzeugt bin, bin ich dann vielleicht eher bereit, Geld zu bezahlen. Es gibt auch sowas wie den sogenannten Endowment-Effekt, der sagt, wenn ich ein Produkt erstmal habe und benutze und besitze, dann möchte ich es eigentlich auch nicht wieder hergeben. Und wenn man die Free-Variante erstmal genutzt hat, dann möchte man auch nicht mehr verzichten und ist vielleicht eher bereit, dann auch die Premium-Variante für Geld zu bezahlen. Und vielleicht ein letzter Punkt, der hier noch eine Rolle spielt. ChatGPT war eins ihrer Beispiele eben. Da gibt es ja eine Free-Variante, eine Go-Variante, eine Plus-Variante, eine Pro-Variante. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass man Kunden gerne verschiedene Optionen anbietet, denn nicht jeder Kunde ist gleich. Manche sind zufrieden mit einer einfachen Version, die nichts kostet. Andere haben eine höhere Zahlungsbereitschaft und greifen dann eher zu einem der anderen Optionen.
Ja, und ich finde diesen Endowment-Effekt, wie Sie ihn gerade genannt haben, ganz spannend, dass man vielleicht, sagen wir mal, ein Streaming-Angebot, ein Musikstreaming oder auch ein Videostreaming-Angebot dann irgendwann selber hat und irgendwie auch nicht mehr loslassen will oder denkt, das möchte ich jetzt auch in Zukunft weiter haben und dann bin ich vielleicht irgendwann bereit, doch dafür auch Geld zu bezahlen.
Genau. Das ist die Idee. Das ist eine Idee, die bei jeder Möglichkeit zum Ausprobieren eine Rolle spielt. Wenn man es erstmal in der Hand gehabt hat, benutzt hat, gut gefunden hat, dann möchte man es eigentlich nicht wieder hergeben. Also die ersten 2 Monate sind frei Angebote, die bauen auf diesen Effekt.
Stichwort Möglichkeit zum Ausprobieren. Mittlerweile sind ja auch so diese Gratistests im Supermarkt ein bisschen ausgefeilter geworden, zumindest in meiner Beobachtung. Mhm. Also es gibt zwar noch ab und an den Mann mit den Käsehäppchen irgendwie, aber es gibt auch so diese Gratistesten-Aktionen, bei denen sich dann Kundinnen und Kunden zum Beispiel den Betrag zurückerstatten lassen können, weil das, weiß ich nicht, 5 Euro gekostet hat, der vegane Aufstrich oder sonst irgendwas. Auf welchen Effekt hoffen denn die Anbietenden hier? Also das ist ja im ersten Moment, erscheint es ja durchaus kompliziert, dann sich das Geld wieder zurückzuholen, aber es scheint ja Menschen zu geben, die das machen.
In der Tat gibt es Menschen, die das machen. Also der Effekt ist auch hier, dass es die kostenlose Möglichkeit zum Ausprobieren gibt. Man nimmt das Risiko des Kunden. Man kann einfach mal probieren und wenn einem das Produkt nicht gefällt, kann man sein Geld zurückfordern. Was im Supermarkt immer noch dazu kommt, ist, dass solche und andere Promotions auch einfach für Aufmerksamkeit sorgen wollen. Denn wenn Sie abends beim Edeka einkaufen gehen, dann stehen da wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 Artikel. Und dann ist es auch wichtig, für jedes dieser Produkte einfach mal ganz laut hier zu rufen. Und dabei können auch Gratis-Testenangebote helfen.
Also das ist im Prinzip dann auch ein Marketing-Tool.
Auf jeden Fall.
wir springen natürlich immer ein bisschen zwischen dem Edeka oder Rewe, gibt ja auch viele andere Supermärkte, und dem digitalen Raum, aber offensichtlich verschwimmen da ja auch die Grenzen so ein bisschen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch Gegenbewegungen. Also einige Unternehmen haben gerade im digitalen Raum auch mittlerweile gesagt, ah nee, gibt gar keine kostenlosen Angebote mehr, schaffen wir lieber ab, weil werden ausgenutzt und irgendwie problematisch. Also wo wird es dann problematisch für jemanden, der kostenlos was anbietet? Sie haben schon gesagt, das Brötchen muss vielleicht nicht gebacken werden, aber es gibt natürlich irgendwie eine Schwelle, wo man dann sagt, ah, da zahlen wir dann doch drauf.
Na, an irgendeiner Stelle muss das Unternehmen natürlich immer Geld verdienen. Und kostenlose Angebote, also die funktionieren dann, wenn sie dem Unternehmen helfen, irgendwo anders mehr Geld zu verdienen. Auf einer Plattform kann es sein, die eine Kundengruppe zahlt nichts, weil dann man mehr Geld von der anderen Kundengruppe bekommt. Es kann ein kostenloses Angebot sein, damit die Leute später eine Premium-Version nehmen, für die sie bezahlen. Sie hatten vorhin angesprochen, das Thema, ich bezahle mit meinen Daten. Das ist das Modell bei Google. Da kann ich kostenlos suchen. Aber Google nutzt meine Daten dann, um die personalisierte Werbung zu verkaufen. Also irgendwo muss es dem Unternehmen was bringen. Und das kann je nach Geschäftsmodell und Branche eine andere Stelle sein, an der das Unternehmen dann verdient. Wenn Sie feststellen, das funktioniert alles nicht, dann machen kostenlose Angebote keinen Sinn und dann muss man auch damit aufhören.
Ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, es bringt auch nichts, wenn ich 1 Million digitale Magazine verschenke und die werden auch alle runtergeladen, aber ich kriege dann keinen Kunden, der sagt, ich bin auch bereit, irgendwie Geld dafür zu zahlen, und auch keinen Werbekunden, der sagt, ich möchte in den 1 Million PDFs jetzt mal zugespitzt irgendwie Werbung schalten.
Ja, also man hat es ja auch gesehen bei der Entwicklung von Nachrichtenangeboten online zum Beispiel. Als das so losging um die Jahrtausendwende, da war ja der ganze Online-Content kostenlos, weil die Verlage die Idee hatten, wir verdienen Geld mit Werbung. Dann haben sie festgestellt, das trägt sich aber nicht, rein werbefinanziert, also müssen wir jetzt auch Geld für Content nehmen. Insofern zahlen sie für viele Verlagsangebote online jetzt Geld. Oder ist auch wiederum ein Freemium-Angebot, wo es ein wenig kostenlos gibt, aber der Rest ist hinter der Paywall. Das entwickelt sich natürlich auch über die Zeit und gibt es verschiedene Lösungen für verschiedene Unternehmen.
Die Marketing- und Pricing-Professorin Karin Gedenk hier im Brand 1 Podcast. Und Sie haben auch schon ein Thema angesprochen, über was wir gleich noch intensiver sprechen werden, nämlich logischerweise über Medien und Kultur. Frau Gedenk, dann kommen wir doch mal genau zu dem Thema, was Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Also ich sag mal meine eigene Profession oder eben die Medienschaffenden da draußen. Denn interessant ist ja, dass sich tatsächlich Medien, Kunst und Kulturschaffende im Digitalen mit Bezahlmodellen lange besonders schwer getan haben. Zumindest so, wenn man sich das mal anguckt. Ist das ein Strukturproblem, weil man am Anfang gedacht hat, Reichweite ist alles und da kann ich dann Werbung verkaufen?
Es ist natürlich schwierig, wenn KonsumentInnen einmal gelernt haben, dass es die Dinge kostenlos gibt. Das sitzt dann in den Köpfen und dann ist es mühsam, davon wegzukommen. Und es ist natürlich auch immer schwierig, wenn es Konkurrenten gibt, die kostenlose Angebote machen. Dann muss man eben schon gute Gründe haben, warum KonsumentInnen für das eigene Angebot bezahlen sollten.
Wenn Sie das so ein bisschen, ich sag mal, von der Seitenlinie beobachten, sind die Medien allgemein, ist natürlich ein bisschen schwer, aber auf der richtigen Spur, indem sie jetzt genau diese Modelle irgendwie anpassen und sagen, beispielsweise mit einem Plus-Abo kann ich dann mehr lesen oder mehr hören oder auch Podcasts bekommen und so weiter, oder ist das der falsche Weg?
Nein, ich denke, das macht total Sinn. Das ist schon der richtige Weg.
Was ich da ja spannend finde, ist, dass auch jeder Verlag und jeder Anbieter so ein bisschen so seinen eigenen Zugang hat. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Taz und Guardian, die setzen auf freiwilliges Bezahlen, während andere eher sagen, nee, da ist eine harte Grenze. Wenn du den Lokalcontent, egal ob jetzt in Hamburg oder in Leipzig lesen willst, dann musst du das Plus-Abo haben. Kann man da sagen, was der bessere Weg ist? Oder ist das oft so ein Ökosystem, so nach dem Motto, der eine macht so, dann kann der andere es nicht mehr so machen, dann muss der andere wieder einen anderen Weg finden? Oder wie gestalten sich solche Pricing-Fragen aus Ihrer Perspektive?
Das ist noch wieder ein anderes Modell, Pay What You Want. Das kann sehr gut funktionieren, und zwar deswegen, weil man so ein bisschen aus der Welt der ökonomischen Normen herauskommt und mehr in die Welt der sozialen Normen. Es ist nicht mehr ein Geschäft, wo ich für ein Produkt bezahle, sondern es ist mehr eine Frage von Reziprozität, von Gegenseitigkeit. Ich bekomme was, im Zweifel umsonst, wenn ich nicht bezahlen möchte, aber ich kann auch Geld geben. Und viele Menschen sind dann freiwillig bereit, mehr zu bezahlen. Das setzt aber voraus, dass man auch wirklich eine Beziehung zum Unternehmen und zum Produkt hat. Das findet man wiederum im Kulturbereich, da wo Musikbands zum Beispiel Fans haben. Radiohead ist ja mit dem Modell bekannt geworden.
Sehr bekannt, ja.
Die hatten sehr treue Fans und da gibt's eben auch die Bereitschaft zu bezahlen. Für andere Produkte, wo ich keine Beziehung zum Unternehmen habe, ist das natürlich deutlich schwieriger.
Aber würde das auch bedeuten, wenn man es jetzt mal weiter und zu Ende denkt, beispielsweise bei Medien? Also mir fallen zum Beispiel ein, der Guardian macht das sehr im englischsprachigen Raum, ne? Pay what you want, die Taz in Deutschland. Aber es kann jetzt nicht auch der Spiegel und die Süddeutsche das Gleiche machen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder würden Sie sagen, doch, könnte schon sein?
Grundsätzlich würde ich nicht denken, dass sich das ausschließt. Die Frage ist, ob der Spiegel so die treue Leserschaft hat, dass die freiwillig dem Niveau bezahlen würden, wie der Spiegel jetzt Einnahmen generiert.
Dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Ich finde, Sie haben vorhin noch mal so eine Spur gelegt, die mich noch interessieren würde, weil Sie haben gesagt, es ist immer so ein bisschen so eine Unterscheidung zwischen emotionaler Reaktion und vielleicht auch ein bisschen rationaler Reaktion. Es gibt ja auch Menschen, die bei kostenlosen Angeboten zum Beispiel eher misstrauisch werden und sagen, na, Moment mal, nee, das kann doch irgendwie nicht gut sein, wenn mir das hier kostenlos hinterhergeworfen wird. Was nichts kostet, kann auch nichts taugen, jetzt mal so ganz flapsig gesagt. Mhm. Ist das auch eine Typfrage, ob ich beispielsweise auf diesen Preis null überhaupt anspringe?
Das kann es in der Tat geben, dass Leute das überhaupt nicht gut finden. Und das habe ich zum Beispiel in meiner eigenen Forschung gefunden im Kontext von Produktzugaben. Die funktionieren so, dass sie ein Produkt kaufen und dann kriegen sie was geschenkt. Also sie kaufen eine Kiste Bier und dann gibt's kostenlos ein Bierglas dazu.
Oder ein Truck oder so.
Genau, oder ein Truck ist ganz beliebt.
Den will ich nie haben.
Ja, aber die werden offensichtlich gehandelt. Ich höre immer von Managern, dass die Trucks ganz wunderbar funktionieren. Und wundere mich dann auch. Das Ding mit diesen Zugaben ist, die können ganz fabelhaft funktionieren, die können aber, haben wir in mehreren Studien festgestellt, auch Leute vom Kaufen abhalten. Und das hat genau mit diesen Dingen zu tun, die Sie angesprochen haben. Zum einen frage ich mich vielleicht, wenn der Hersteller mir das umsonst anbietet, kann die Qualität so in Ordnung sein? Vielleicht kriegen die ihr Zeug sonst nicht verkauft und müssen es verschenken dann oder müssen was dazu schenken. Ne? Manche Kunden fühlen sich auch einfach manipuliert. Sagen, das ist jetzt zu viel, da will mich jemand drängen, was zu kaufen, was ich gar nicht haben will, was ich nicht brauche, das mache ich jetzt aus Prinzip nicht. Also das kann tatsächlich an der Stelle nach hinten losgehen. Wir haben immer wieder festgestellt, das ist unterschiedlich über verschiedene Menschen. Es ist uns aber auch in mehreren Studien nicht gelungen, diese Unterschiede zu erklären. Also ich kann jetzt nicht sagen, es sind die Jungen oder die Alten oder die Leute mit Kindern oder ohne Kinder oder auch die Preissensiblen oder die weniger Preissensiblen. Wir haben da bestimmt 2 Dutzend Haushaltscharakteristika getestet und ich kann nicht sagen, woran es liegt, dass manche Leute Zugaben lieben und andere sie hassen.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Pricing und Preisgestaltung und Sie beschreiben das ja auch sehr gut, was Sie da alles untersucht haben und wo auch möglicherweise Grenzen liegen. Was ist denn etwas, was Sie nach wie vor überrascht oder fasziniert an diesem Thema?
Ja, es ist eben spannend, dass der Preis von null so ein ganz besonderer ist und dass man da viel machen kann. In unserer Forschung zu den Multi-Item-Promotions finde ich zum Beispiel spannend, dass man nur durch den Text auf Schildern so viel bewegen kann, ohne dass man was an den tatsächlichen Preisen ändert. In unserer Zugabenforschung finde ich extrem spannend, dass teilweise Manager Geld ausgeben für Marketingmaßnahmen und hinterher weniger verkaufen. Das hat man ja doch eher selten und es hat eben viele Facetten.
Wie muss ich mir eigentlich einen Einkauf mit Ihnen vorstellen? Sind Sie dann immer so ein bisschen professionell deformiert, wenn Sie durch ein Edeka oder was haben wir noch für andere Läden, Rewe beispielsweise, laufen?
Ich sehe das sicherlich mit besonders aufmerksamem Auge, aber ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich auf genau die gleichen Dinge hereinfalle wie andere Leute, die einkaufen gehen. Das ist eben die menschliche Psyche, das ist ja da fest verdrahtet und keiner von uns kann das so richtig abstellen, diese Mechanismen.
Also beispielsweise Ihr Weinhändler kriegt Sie mit dem, kaufen Sie 3, kriegen Sie noch 3 dazu?
Unbedingt. Es ist dann auch ein gutes Angebot, wenn ich meinen Lieblingswein für die Hälfte bekomme, aber da kaufe ich regelmäßig ein.
Sagt Karin Gedenk im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, ich bedanke mich für die Einladung.
Den ausführlichen Artikel Die Verführung vom Brand 1 Kollegen Christoph Koch zum Für und Wider von Gratisangeboten im Netz könnt ihr im Brand 1 Magazin geschenkt lesen. Das ist die Doppelausgabe für Dezember und Januar. Und den Link zum Artikel und zu diesem Brand 1 Magazin packen wir euch in die Shownotes. Da findet ihr auch dann die Links zu den beiden erwähnten Podcast-Episoden mit Henning Beck und Alf Frommer. Wir sprechen darin über den Einfluss von KI und Algorithmen auf unsere Seh- und Hörgewohnheiten und welche Auswirkungen die Hyperindividualisierung nicht nur auf jede und jeden von uns hat, sondern eben auch auf unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Gerade erst am Freitag vergangener Woche hat mich übrigens auf einer Veranstaltung in Dresden eine Hörerin auf diesen Podcast hier angesprochen und unsere gemeinsame Arbeit von Brand 1 und Detektor FM gelobt. Und solltet ihr auch Freundinnen und Freunde dieses Podcasts hier sein, dann folgt uns doch gern in eurer Lieblings-Podcast-App. Und fürs Arbeiten oder auch Entspannen empfehle ich euch noch unsere beiden Streams. Insbesondere mit dem Musikstream kann man beispielsweise ganz hervorragend Podcast-Gespräche vorbereiten, aber auch sonst produktiv sein. Und immer sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr läuft dort beispielsweise Detektor FM entspannt. Aus meiner Sicht zu Recht eine der beliebtesten Sendungen im Musikstream hier bei Detektor FM. Nutzt dafür gern unsere mobilen Apps für iOS und Android. Und für die nächste Episode bin ich mit Naya Binzus aus dem Brand 1 Team verabredet. Sie ist dort die Social Media Fachfrau und wir wollen darüber sprechen, wie sie algorithmische Türsteher austrickst, um journalistische Inhalte an euch da draußen zu schmuggeln, sozusagen. Das dann also nächsten Freitag. Würde mich freuen, wenn wir uns dann hier an dieser Stelle wiederhören. In diesem Sinne, gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.